Herzlich willkommen zum Podcast Auebad Schlema hört, der Kulturpodcast der großen Kreisstadt Auebad Schlema. Und wir haben heute, ich will es nicht als Experiment bezeichnen, aber wir haben heute den Versuch gestartet, tatsächlich mal ein ganz anderes kulturelles Thema in diesen Podcast zu packen. Es geht nämlich um Bergbaugeschichte, um Bergbautradition bei uns im Erzgebirge. Und da darf ich herzlich willkommen sagen, beziehungsweise wie sich das natürlich gehört. Glück auf! Sie merken schon, es ist heute ein richtiges Gesprächsforum geworden. Ich darf Ihnen gern die Beteiligten vorstellen. Das ist einerseits Hermann Meinl, Leiter des Museums Uranbergbau.
Glück auf.
Dann haben wir den Michael Vater. Er kommt vom Bergbautraditionsverein Wismut und ist ehemaliger Kumpel, ist früher auch eingefahren, aber da werden wir nachher noch ein bisschen mehr dazu hören. Glück auf.
Ja, Glück auf.
Wir haben den Rainer Sieg, er kommt auch vom Bergbauverein Aue und er ist Bergmeister des Sächsischen Landesverbandes. Glück auf.
Glück auf.
Ja, und last but not least in dieser Runde darf ich auch ganz herzlich begrüßen den Andreas Rössel. Er ist stellvertretender Leiter des Traditionsvereins und Leiter der Paradegruppe.
Jawohl, Glück auf.
Glück auf. Ja, Anlass unseres heutigen Treffens ist der Bergmannstag, der eigentlich am 4. Juli, wenn ich es richtig weiß, hier in Aue-Bad Schlema, also im Ortsteil Bad Schlema, hätte stattgefunden. Hermann Meinl, dieses Jahr muss er ausfallen aufgrund von Corona. Dabei wäre es schon fast ein Jubiläum gewesen, beziehungsweise also eine Gedenkfeier mit einem runden Hintergrund. So sagen wir es jetzt einfach mal.
Ja, es wird dieses Jahr der 24. Bergmannstag, vor 24 Jahren damit begonnen, mit der Eröffnung des Ehrenhains für die verunglückten und zu Tode gekommenen Bergleiter der Wismut. Vor 24 Jahren ist auch unser Museum eröffnet worden. Das war alles am Wochenende, als der 8. Deutsche Bergmannstag in Schneeberg stattgefunden hat. Und bei einem Treffen des Traditionsvereins zur Mettenschicht im Dezember 1996 hat dann der Gotthard Brettschneider, ein alter Bergmann, der von 1948 an bei der Wismut war, und ich den Vorschlag gemacht, wir könnten doch eigentlich den Bergmannstag wieder durchführen. Man muss dazu wissen, dass dieser Bergmannstag das letzte Mal 1989 am Filzteich durchgeführt worden ist, dann war Feierabend, dann gab es den erstmal nicht mehr. Und Wismut ist ja weggebrochen und wir haben natürlich dann auch zum Anfang große Bedenken gehabt, nach dem Motto, wir wollen doch keinen DDR-Feiertag wieder aufleben lassen. Und wir haben aber gesagt, diese Traditionsschiene muss ganz einfach weitergeführt werden, weil fast jeder Dritte von Wismut gelebt hat. Wir haben viele, viele Bergleute, die mit ihrer schweren Arbeit den Unterhalt ihrer Familien verdient haben. Und wir haben eben eine 800-jährige Bergbaugeschichte, das kann man ja einfach so sterben lassen. Die eine Richtung. Die andere war natürlich ganz wichtig. Das waren alle, die hier sitzen, miterlebt haben. Nach der Wende haben wir auch viele Besucher bekommen, die hergekommen sind und versucht haben, uns zu erklären, wie wir gelebt haben. Ne? Also die ja schon mit vorgefassten Meinungen gekommen sind. Und der Uranbergbau der Wismut war also sehr mit Mythen behaftet.
Hatten die alle einen Geigerzähler dabei?
Also es hat Leute gegeben, die sind mit Geigerzähler gekommen. Ich kenne das selbst bei mir aus dem Wohngebiet. Ich wohne an der Bundeswehrkaserne. Es hat Offiziere der Bundeswehr gegeben, die ihr eigenes Trinkwasser von zu Hause mitgebracht haben.
Weil sie Angst hatten,
dass sie sterben müssen. Also solche abstrusen Dinge hat es gegeben, wo man also auch sieht, der Auftrag, den wir hier hatten, ist also auch gewesen, dieses negative Image abzubauen und mal sachliche Informationen rüber zu bekommen, dass man wirklich auch sieht, okay, die haben hier erstmal eine ordentliche Arbeit gemacht und wollten ihre Familien großziehen. Das ging also nicht um Weltpolitik oder irgendwelche Sachen. Und das ist eigentlich das Anliegen bis heute gewesen, dass man das so darstellt.
Hermann Meinl, vielen Dank erstmal. Ich würde Sie, Herr Vater, sehr gerne gleich mal mit an dieser Stelle einbeziehen. Hermann Meinl hat gesagt, der Bergmannstag zu DDR-Zeiten wurde eher gefeiert, beispielsweise am Filzteich 1989 gab es den letzten. Mit welchen Erinnerungen gehen Sie an diesen Bergmannstag oder welche Erinnerungen haben Sie an den Bergmannstag? War der so ein bisschen verordnet wie der 1. Mai oder war da mehr dahinter?
Verordnet wie der 1. Mai kann ich überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, ich bin 59 geboren. Mein Vater war bei der Wismut, meine Mutter genauso. Und es war für mich als Kind damals Tradition, zum Tag des Bergmanns an den Filzteich zu fahren, in der Hoffnung, es ist schönes Wetter. Und größtenteils war das so. Und natürlich muss man immer wieder sagen, das war nicht nur der Vormittag, wo alle Familien, also sprich die Bergmänner mit ihren Frauen und den Kindern dort oben waren. Das ging ja weiter bis in den Abend zur Veranstaltung hier im Aktivist. Da haben wir meine weiß das. Und natürlich auch zur Veranstaltung draußen am Filzteich, die bis abends gingen.
War das ein Familienfest oder
ja,
was war
genau,
das?
Ja, genau. Und sagen wir, das ist eigentlich das Ziel, was wir, die Runde, die wir hier sitzen haben, das auch für die Zukunft hier in Aue-Bautzschlemer weiterzuführen. Unser Bergbautraditionsverein, der natürlich auch in Thüringen präsent ist, macht das mit dem Tag der Umwelt schon viele, viele Jahre. Sicherlich haben sie ein paar andere Voraussetzungen dazu gehabt. Der große Tagebau, die Großgeräte, um den Tagebau wieder zu verfüllen. Das hat man hier im Erzgebirge, besser gesagt hier in Aue-Bautzschlemer, speziell in Schlemer im Schacht 15 SBOB nicht. Wir haben natürlich die ganzen Jahre versucht, dort oben auch Leute in den Berg reinzuführen. Wir haben Heldenrundfahrten organisiert, die auch, sagen wir, von den Leuten angenommen worden sind. Und ich fange da immer wieder an, die Tradition und Mythos Wismut, was der Hermann Meinl ja schon gesagt hatte, dort hatte ich das Glück, den Mythos Wismut mit zu öffnen, also sprich 1991 mit dem Besucherbergwerk auf dem Schacht 371. Und ich denke da auch wieder gerne daran, das hatten Sie ja vorhin schon mal im Vorfeld gefragt, welche Erlebnisse ich hatte. Und das größte Erlebnis war für mich, unseren Frauen den Bergbau und den Mythos Wismut mal live unter Tage zu zeigen.
Warum sagen Sie Mythos an dieser Stelle?
Hermann hat
es so, geheimnisvoll?
Es war geheimnisvoll, sicherlich. Man durfte ja auch nichts nach außen erzählen. Und auch sagen wir, von der DDR-Regierung wurde ja der Bergbau eigentlich nicht so publik gemacht, wie es Kali war oder Kupferschiefer. Und Hermann hat es ja gerade gesagt, nach der Wende, die Leute hier, die hierher kommen mussten, in das Tal des Todes. Und da sehe ich immer noch, ich weiß nicht, was für Zeitung das war, da stand einer auf der, wie ist die Straße hinten? Auf der Waldstraße und die Halden ringsrum. Sicherlich sah das schrecklich aus, aber wie gesagt, es sind viele sehr alt geworden, auch Bergleute. Und wenn ich dran denke, der Helene Günther war letzten Monat 90 Jahre, Hermann. Ja. Und da hat sein Leben von Anfang bis Ende unter Tage, also sein Geld verdient. Sicherlich gab es auch viele Leute, die aufgrund der Tätigkeit unter Tage erkrankt sind und noch zeitig gestorben sind. Aber wie gesagt, wir sind Bergleute und da stehen wir auch dazu, mit den Für und mit den Wider, was es gibt. Und Sie haben es ja gerade gesagt, der Bergmannsdorf sollte auch für die Zukunft nicht nur den Berg bei der Wismut. Und du hast gerade gesagt, alles rührt vom Berge her und da gibt es einen Bergbau vor Wismutzeit, der viele, viele Jahrhunderte zurückliegt. Und dort sollten wir die Bergleute, die dort alles gegeben haben, um den Wohlstand hier in der Region zu fördern, den sollte man schon in aller Ehre auch für die Zukunft gestalten. Und das ist unser Ziel, auch die Leute anzusprechen, die momentan vielleicht noch gar keinen richtigen Bezug dazu haben. Aber das ist nicht ganz einfach.
Jetzt haben Sie es gerade schon so ein bisschen mir den Ball zugespielt. Den will ich auch gern aufnehmen und ihn weitergeben an Rainer Sieg. Bei Ihnen geht's viel auch um den Altbergbau, ne? Also gar nicht so sehr die Wismutzeit, sondern wirklich die Historie des Erzgebirges mit dem Altbergbau, der die Region geprägt hat und den man ja auch hier immer wieder irgendwie dann auch mal über Tage sieht in Form, ja, dass da was saniert werden muss.
Ja, das ist richtig. Denn wir leben so von der Geschichte. Wir arbeiten für die Geschichte. Wir arbeiten die Geschichte des Altbergbaus auf. Und wir gehen auch danach entsprechend bei den Bergwerksführungen über und benennen auch die Wismut mit, weil die Wismut Geschichte mittlerweile ist, in dem Sinne des Bergbaus, wie er da so stattgefunden hat. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, wenn ich immer so anfange, ja, die Leute fragen mich immer, was war denn eigentlich so los? Was gab es denn eigentlich so für Mineralien oder für Erze? Wie haben denn die Leute das so gefunden in den Bergbau? Oder besser gesagt, die Bergleute vom Frühjahr, die kamen ja von sonst woher. Die sind ja eigentlich nicht aus den Erzgebirge gekommen, die kamen ja eigentlich zum größten Teil aus Franken, die Bergleute. Und da muss man immer sagen, ja, die waren ja nicht bloß kundig, die waren ja auch wissend über die Natur, über die Pflanzen, die es da gab. Und das verbindet man dann so automatisch mit dem Bergbau, der heutzutage dann dort stattfindet, wie jetzt. Das sind auch Ausstellungen bei uns mit drin, in den Knappschaftssaal. Und da findet man eben alles übergreifend. Ja. Und wenn ich das dazu sagen darf, der Bergmannstag ist eigentlich ein Tag, der eigentlich in dieser Region komplett hingehört. Das sind aber nicht nur die Bergleute, es sind auch die Hüttenleute, die damit integriert werden. Ich kann mich daran erinnern, als Kind, ja, meine Eltern, die waren in der Nickelhütte in Aue beschäftigt. Ja, da war genauso ein Fest wie am Filzteich. Man hat eigentlich nie so richtig gewusst, wo geht man zuerst hin. Geht man zu der Nickelhütte Oder geht man hoch auf den Filzteich nach Schneeberg?
Haben Sie das auch so empfunden, wie das der Herr Vater schon gesagt hat? Also das war nicht ein Muss, sondern man gern hingegangen?
Ja, das war etwas ganz Besonderes. Denn das war ja nicht nur diese Atmosphäre an diesen Veranstaltungen, das waren ja auch besondere Highlights dabei. Ich kann nur daran erinnern, ich stamme ja aus einer Ringerfamilie. Und die Ringermatte, die stand ja schon früh aufgebaut auf dem Filzteichgelände. Und wenn da die Ringer aufgetreten sind, das waren ja Ringer von der Wismut, die unter dem Namen Wismut gelaufen sind. Wenn die da aufgetreten sind, von denen wollte sich ja keiner auf der Matte legen. Das sind da Kämpfe entstanden, die man eigentlich im Alltag gar nicht gesehen hat. Die Matte war ja vorher heiß. Ja, und das war einfach fantastisch. Das waren Tage, also ich als Kind, da war ja immer das Schöne, Ferien haben begonnen. Und ab Tag des Bergmanns ging los mit den Tag früh wecken, wir fahren zum Filzteich. Ja, das war immer was ganz Wunderbares.
Herr Sieg, wann ist Ihr Interesse an diesem Altbergbau, also an der Historie so stark entstanden?
Ja, das ist eigentlich, ich will es mal so sagen, meine Aufgabe war ja in dem Verein, die habe ich mir zu Herzen genommen, mich um diese alten historischen Uniformen zu kümmern. Also ich gehe jetzt mal von meinem Verein aus.
Wann sind Sie eingetreten? Wann hat sich der Verein gegründet?
Das war am Anfang 94. Ja, und da hatten wir dann mal eine Zwischenzeit, ehe das dann urkundlich bestätigt wurde. Da hat es immer noch eine kleine Zeit verschoben gewesen. Das ist dann Richtung 95 gegangen. Denn wir haben auf der Fahne 1995, aber 94 war bereits schon der Verein in Gange. Ja, und danach hat dieses ganze Gelände an diesem Heidelberg, wo man ja ständig drüber weggelaufen ist, das war ja nicht nur der Heidelberg, ganz Aue war ja Bergbau.
Das wollte ich jetzt aber gerade sagen. In den Köpfen ist das gar nicht so sehr verankert. Ja. Überhaupt nicht.
Die Leute wissen gar nichts. Das muss ich mal so sagen. Denn es ist einfach so, in Aue fing es an mit Roteisenstein, dann kam das Zinn, dann kam das Kaolin für Meisen.
Ich wollte gerade sagen, ohne wenn man das Kaolin aus Aue hätte es nicht Meißen gegeben.
Ja,
nicht Meißen
so ist das. Wenn man das, da hätte es auch den Reichtum von Sachsen in dem Sinne nicht gegeben, bis auf das Silber, was vorher war. Ja, und man muss das so sehen, das war ja genauso geheim wie das Uran, das Kaolin. Denn wir haben Störungen bei uns im Stollengang drin. Da sieht man noch die Ablagerung von diesem Kaolin. Das sind immer mal ist es mal, wenn es stark regnet, mal wieder weg. Das drückt es aber dann wieder durch. Von dem weißen Andreas kommt das rüber. Und das ist halt der Altbergbau, das Geheimnisvolle an der ganzen Sache. Es sind ja nicht nur diese Uniformen, es ist ja die ganze Geschichte des Altbergbaus. Ja. Wie haben die da gearbeitet drin? Was haben die da gemacht? Mit welche Voraussetzungen haben die gearbeitet? Denn wenn man die Sicherungsmaßnahmen hernimmt in den Altbergbau, das ist ja nicht nur der Holzausbau oder die Natursteinmauern, die da drin sind. Nee, die haben auch Stützpfeiler stehen lassen, bewusst stehen lassen. Direkt gepfeilert, aber mit Naturstein. Das ist sowas Fantastisches. Denn wenn Wasser eindringt in den Berg, das Oberflächenwasser, wo fließt das hin? Wir haben eine Stelle, wir suchen jetzt noch danach. Wir hören es rauschen, wir finden es aber nicht. Das ist einfach immer das Verrückte an der ganzen Sache. Der Altbergbau hat schon was Gewisses, was Besonderes.
Andreas Rössel, Wismutbergbau oder Altbergbau, was fasziniert Sie mehr? Kann man es trennen?
Das kann man eigentlich nicht trennen, weil ich bezeichne mich selber ja nicht als Bergmann, obwohl ich mal eine ganz kurze Zeit unter Tage auf Schacht 366 gearbeitet habe.
Wie lange war die kurze Zeit?
Ein halbes Jahr oder so. Und dann kam die Armeezeit. Und nach der Armeezeit wurde dann Personal bei der Wismut abgebaut in die Sanierung und so weiter. Und da habe ich dann meinen beruflichen Werdegang anderweitig fortgesetzt. Nach der Wende war ja auch ein bisschen eine verrückte Zeit, sage ich mal. Aber trotzdem hat mich das geprägt, diese kurze Zeit unter Tage. Ich habe das miterlebt, ich habe das gespürt, einzufahren. Ich war auf der 27 und mit jeder Seilfahrt, mit jedem Einstieg in die Schale kam ein ganz eigentümlicher Geruch in die Nase, den man nur unter Tage haben kann. Und ja, mein Vater war im Schacht 26 Jahre unter Tage Lokfahrer. Mein Großvater war bei der Wismut auch ausgezeichnet, damals zu DDR-Zeiten als Held der Arbeit. Das prägt einen natürlich auch von der Kindheit her. Und so war die Wismut immer irgendwo Bestandteil in meinem Leben. Und so hat es mich dann gezwungenerweise, würde ich jetzt fast sagen, auch dazu gebracht, das so ein bisschen als Hobby im Ehrenamt zu betreiben. Und so bin ich eigentlich dann auch zu dem Verein gekommen.
Also der Traditionsverein Wismut.
Der Traditionsverein Wismut, genau.
Hermann Meine, ich habe eine Führung bei Ihnen schon mitmachen dürfen. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht, das ist ein richtiger Bergmann. Kann gar nicht anders sein. Aber Da haben Sie mich schön sozusagen an der Nase herumgeführt.
Ja, also ich sage das auch oftmals bei den Führungen, bevor wir beginnen, dass ich nicht Bergmann bin. Also das Wort wird mal vergeblich im Lexikon suchen. Das ist also ein typisches Wort hier im Erzgebirge, nicht Bergmann. Ne? Mittlerweile bin ich Bergmann Ehrenhalber. Aber was ich sagen muss, ich habe das Glück gehabt, viele von den ganz Alten kennenzulernen. Und wenn man da zuhört, wir machen ja hier Sozialgeschichte. Ich werde also den Leuten hier erzählen, wie man den Bohrhammer hält und wie das alles passiert. Da gibt es einen Haufen Bergmann. Und das ist auch in Ordnung so. Aber viel wichtiger, denke ich mal, ist da auch über den Mann zu erzählen, der dahinter, hinter dem Bohrhammer steht. Also auch diese ganze Sozialgeschichte ist ganz wichtig, denke ich mal. Und da sind wir wirklich alle, wie das hier meine Vorredner auch gesagt haben, alle geprägt, von Kindesbeinen an. Der Bergbau hat alle, die hier gelebt haben, von Kindesbeinen an irgendwie beeinflusst. Auch wenn man nicht dort gearbeitet hat, auch wenn die Eltern dort nicht gearbeitet haben. Also meine Eltern sind 1966 nach Schneeberg gezogen. Ich komme von einem kleinen Dorf bei Chemnitz, Leugersdorf. Wir sind zu Weihnachten nach Schneeberg gezogen. Ich war also völlig überwältigt als 8-jähriger Junge. Die vielen Lichter in den Fenstern, das kannte man ja damals gar nicht. Ich bin als kleiner Stift dann bei der Bergparade in Schneeberg mitgelaufen und andere Sachen. Also da bist du mit Feuereifer dabei gewesen. Du hast in der Schule das erlebt. Du hast aber eben auch die Schattenseiten mitbekommen. Also von meinen Klassenkameraden sind bei einigen die Väter gestorben, bevor wir aus der Schule raus sind. Also wo du auch gewusst hast, die Arbeit bei Wismut ist schwer und die Männer bezahlen letzten Endes auch für den Wohlstand ihrer Familie. Das muss man ganz deutlich sagen. Und dieses Gemisch, also diese Hochachtung vor der Arbeit und diese eigenen Erlebnisse, die man selbst hatte, das prägt natürlich. Und es ist natürlich wirklich für uns auch zum Teil, ich sage das ganz deutlich, beleidigend gewesen, als dann eben gerade nach der Wende viele gekommen sind und hier wüste Geschichten erzählt haben und das eben nach dem Motto, wer am lautesten schreit, der hat recht. Also das sind natürlich Dinge, wo wir auch dann irgendwo in der gesunden Opposition waren, gesagt haben, ihr müsst was machen. Das kann man doch nicht so stehen lassen. Das ist das Leben von vielen Menschen hier in der Region. Und gerade wenn wir auch über den Altbergbau gesprochen haben, was ja oftmals vergessen wird, die Stadt Aue war 1920 das zweite sächsische Manchester. Doch durch diese enge Verbindung mit dem Bergbau hat es ja auch Wirtschaftsschiebe und Entwicklungsschiebe gegeben, die auf ganz Deutschland ausgewirkt haben. Und das kann man doch nicht einfach so wegwischen vom Tisch und das alles ungeschehen machen. Also das sind solche Dinge, wo ich sage, viele, die sich hier engagieren, die machen das wirklich auch aus einem bestimmten Ehrgefühl heraus, auch Selbstbewusstsein heraus, wo man sagt, wir haben uns hier nicht zu verstecken. Und es ist ganz wichtig, dass diese Geschichte auch weitergetragen wird. Und ich finde es schön, wenn eben auch mein Enkel, auch wenn er jetzt 16 ist, auch schon, wo er kleiner war, eben nicht guten Tag gesagt hat, sondern Klick auf.
Klick
und
auf.
Das, ja, Klick auf, ne? Oder Gauf. Und das sind eben solche Sachen, wo das anfängt schon damit. Und wenn man in Aue auf dem Fußballplatz steht, brauchen wir doch nicht weiter zu erzählen. Da sieht man das doch. Und das ist eine tolle Geschichte, denke ich mal. Und das ist wichtig, dass man dieses Lebensgefühl auch unseren Besuchern mit rüberbringt, weil dann auch oftmals die Leute offener sind und dann doch Dinge auch anders bewerten. Und ich habe die schöne Erfahrung gemacht, dass wir auch hinterher viele Besucher aus dem schönen westlichen Teil unseres Vorderlandes dann sehr wohl sich hinterher bedankt gehabt haben und gesagt haben, das haben wir nicht gewusst. Schönen Dank und wir kommen mal wieder und wir werden Sie weiterempfehlen.
Ganz ehrlich, der Bergmann war privilegiert, oder?
Ja, das war aber schon seit Markgraf Otto dem Ersten. Also, was ja viele nicht wissen, diese Bergfreiheit, die immer so beschworen wird, das ist ja nicht, dass der Berg frei ist. Das wichtigste Privileg im Mittelalter war, der Mensch ist frei geworden. Er ist aus der Leibeigenschaft entlassen worden und durfte sich frei bewegen. Als Preis dafür, schwere körperliche Arbeit, Bergschwindsucht, davon berichtet Paracelsus schon 1537, das war der Preis der Freiheit. Aber dieses Ansehen des Bergmanns, der Bergmann und der Hüttmann ist der Schöpfer des Wohlstands der Gesellschaft, das hat über die Jahrhunderte überdauert und ist auch in der DDR-Geschichte so geführt worden und auch heute noch. Das ist diese Hochachtung vor dieser schweren Arbeit, eben nicht bloß Bergleute, sondern auch Hüttenleute, die letzten Endes diese Produkte des Berges dann auch so aufbereiten, dass also auch wir heute davon leben können, auch heute noch.
Michael Vater, Sie hatten vorhin schon angedeutet, also es war Mythos, es war geheim. Es war am Abendbrottisch zu Hause nicht wirklich so das Thema. Wir haben gerade gehört, ein bisschen privilegiert war man auch. Wo lagen die Vorteile? Also ich erinnere mich dran, mein Onkel, der hatte dann immer mal ein bisschen was man im normalen Handel beispielsweise nicht kaufen konnte.
Ja, wenn ich so zurückdenke, ich kenne doch die Zeiten, aber da war ich Kind mit Talons für Schuhe. Sind wir nach Aue in die Stadt gegangen. Gab es Schuhtalons, gab es ein paar schöne Schuhe, was die alle, oder sagen wir dann normale Verbraucher nicht bekommen hat. Oder auf dem Schacht in der Kantine Bananen. Ich kann mich auch erinnern.
Konnte man einfach mitnehmen oder wie
war das? Die konnte man kaufen, wenn man Glück hatte.
Man musste nicht so anstehen.
Oder? Die Übertagebeschäftigten hatten natürlich Glück, die waren die Ersten. Und wenn du ausgefahren bist, hast du vielleicht Glück gehabt, wenn du noch ein paar bekommen hast. Aber selbst in den Frühstücksbeuteln gab es Kuba, Apfelsinen, Sauerstroh.
Milch war auch immer drin.
Milch.
Die kleinen Dreieckstüten.
Genau. Wenn ich so zurückdenke, meine Frau könnte das bestätigen, das habe ich mit einer Untertage genommen und dann habe ich es mit nach Hause genommen für die Kinder. Das war ganz einfach so. Oder wenn wir zurückdenken, das Privileg, zeitiger Auto zu bekommen. Sicherlich, die Wartezeiten waren dann auch schon ziemlich lang, wo ich dann Untertage war. Aber ich erinnere mich zurück, als ich bei der Armee war, ich hatte das Glück, das letzte Vierteljahr in Oberst zu fahren. Und da hat mir den Vorwurf gemacht, mit welchem Recht ich als Bergmann nach 3 oder 4 Jahren ein Auto bekomme. Und er als Offizier nicht. Na gut, ich habe es dann versucht zu erklären. Er hat nicht drauf gesagt, da schmunzelt, aber das war halt so. Und wenn man so zurückdenkt, sagen wir, was Wismut-Leute auch dort mit organisiert haben, ob das die B- und Entladung der Transporter war, die zum Schluss auch in der Rettungsstelle von Delleberg zwischen abgestellt worden sind fürs Autohaus in Schlema damals. Ja, das war so, aber das war für uns normal.
Jetzt treffen wir uns heute zu dieser Gesprächsrunde im Museum Uranbergbau in Bad Schlema, also im Ortsteil von Aue-Bad Schlema. Außerdem kann man wirklich einfach sagen, Bergbautradition im Erzgebirge wird ganz locker gepflegt. Es gibt Besucherbergwerke en gros. Aber Rainer Sieg, jetzt mal ganz ehrlich, jedes Besucherbergwerk hat seine Berechtigung. Jedes ist gut oder kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, wer dahinter steht? Weil Hermann Meinl hat ja schon gesagt, also wir vermitteln auch so ein bisschen die Geschichte des Bergmanns, weniger wie ich den Hammer, den Bohrhammer zerhalten habe.
Ja, das ist schon, es gibt große Unterschiede. Denn die Bergwerke untereinander, es gibt kein gleiches Bergwerk. Die sind alle verschieden.
Also jedes hat seine Berechtigung.
Jawohl. Und ich muss immer dazu sagen, es kommt auch, wer dahinter steht, ist richtig. Das ist auch ein bisschen, man braucht da einen unwahrscheinlichen Rückenhalt. Ja, das ist schon alleine, wenn der Bürgermeister der Stadt nicht mitbearbeitet an der Sache, kann man das vergessen. Es wirkt nicht. Es geht nicht, weil das nicht funktioniert. Das kann man nicht stemmen. Ja, und ich muss dazu sagen, jetzt zu der Berechtigkeit, es gibt auch keine Konkurrenz. Auch wenn ein Bergwerk nebenan von einem anderen Verein betrieben wird oder aufgefahren wird, Konkurrenz gibt es nicht.
Hat jemand eine Zahl, wie viele Bergwerke es im Erzgebirge mittlerweile gibt?
Ich kann nur mal für die Stadt Aue sprechen, von den Altbergbau. Aue hatte 240 Bergwerke besessen, damals in den 16., 17. Jahrhundert. Ja, das ging durch ganz Aue durch. Und wenn man sich das überlegt, unser Bergwerk ist eigentlich ziemlich das Einzigste, was davon noch befahrbar ist. Was
also hat Aue momentan ein Bergwerk?
Ein einziges, ja.
Ein Schaubergwerk.
Also so ist richtig, ja. Das andere sind eigentlich nichts weiter. Die Weißerdenzeche, das ist eine Andeutung, wo das Bergwerk war, aber man kann da leider nicht mehr hinein. Schade drum.
Andreas Rössel, haben Sie eine Zahl von Besucherbergwerken?
Also es gibt eine Liste vom Oberbergamt Sachsen und dort sind genau 50 Besucherbergwerke ausgewiesen, verteilt auf ganz Sachsen. Und das ist eine ganze Menge und ich betreue die Anlagen so ein bisschen in meiner Funktion im Landesverband als Mitglied des Vorstandes. Und da beschäftige ich mich damit ein Stück weit auch.
Ne? Haben Sie alle 50 schon besucht?
Nein, noch nicht.
Wie viele haben Sie besucht?
Also ich sag mal, wenn ich 15 bis 20 vielleicht schon persönlich befahren habe, ja, wird es nicht. Es ist ja im Ehrenamt und ist auch immer eine zeitliche Geschichte. Aber ich bin hinterher, sag ich mal, und nutze das auch immer, um dort vielleicht auch neue Vereine für unseren Landesverband zu gewinnen. Weil es gibt auch viele Vereine, die noch nicht Mitglied bei uns sind. Und wenn man dort auf die Einrichtungen zugeht und mit dem spricht, viele wissen das auch gar nicht so, dass es dort einen Dachverband gibt. Und da haben wir doch schon einige Vereine auch für den sächsischen Landesverband gewonnen. Aber um mal wieder zurückzukommen zu unserem Bergmannstag, in Schlema gibt es halt dann noch das Besucherbergwerk 15.2b. Und eben das in Aue und das sind schon mal 2 Besucherbergwerke in unserer Stadt.
Die man unbedingt gesehen haben muss.
Kann. Und da stellt, glaube ich, auch sogar ein Alleinstellungsmerkmal her, weil kenne keine andere Stadt, wo es zwei Besucherbergwerke gibt.
Herr Sieg, in wie vielen waren Sie schon als Bergmeister des Sächsischen Landesverbandes?
Ja, ich muss es mal so sagen, ich habe es nicht gezählt.
Sie haben es nicht gezählt?
Nein, denn das ist jedes Mal so, zum Leid meiner Frau. Ich weiß es nicht, ob sie es gerne mitmacht oder ob sie dann
die muss mit.
So. Ja, egal wo ich bin und es ist irgendwo ein Bergwerk in der Nähe, das gehört einfach, da geht man hin.
Also kurz gesagt, Sie haben die 50 wahrscheinlich schon durch.
Ich denke schon von, ja, das hab ja, wenn ich so anfange, nicht als Bergmeister, sondern als Kind schon, ja, was das so möglich war, habe ich mit meinen Eltern dann auch besucht.
Abgesehen von den beiden in Auebart-Schlema, welches sollte man unbedingt besucht haben, weil es einfach besonders spannend ist oder ein Alleinstellungsmerkmal hat, was man woanders vielleicht nicht findet?
Naja, da gibt's den Sauberg in Arnfriedersdorf, das ist wirklich eine ganz empfehlenswerte Sache. Das sollte man sehen. Der Zinnbergbau von damals und von jetzt verbunden. Und das sollte man sich unbedingt angucken. Ich finde auch das ganz hochinteressante an der ganzen Sache, wenn man so in der Gegend herumfährt und man trifft Leute und die erkennen das dann. Ich fahre mit den Erzkennzeichen draußen rum und da bin ich auch ganz stolz drauf. Was soll das, wenn ich AU draußen habe? Ja, die Region Erzgebirge ist, das ist was Besonderes, egal wo man hinkommt. Man hat mittlerweile einen Ruf überall in Europa. Die Leute, das nicht nur alleine durch den Fußball, das bringt aber sehr viel mit. Ja, und da muss ich dazu sagen, das ist schon was ganz Besonderes. Und wenn man dann so, dann ja, wenn der Wismut das hört, ja, dann kann ich nur noch eins empfehlen, das Bergwerk in Schlema, was man besuchen sollte. Das müsste man sich angucken.
Herr Vater, genug eingefahren und kein Besucherbergwerk mehr oder jedes Jahr eins?
Ja, also ich tue mal beim Herrn Sieg anknüpfen. Da ich ja sehr viele Bergwerke gesehen habe, ich weiß die Zahl jetzt nicht, schon durch meine Tätigkeit auch im Grubenrettungswesen hier in Sachsen, muss ich immer wieder, alle tun sich engagieren. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, ich war selber Leiter des Besucherbergwerkes auf dem Schacht 73, wo wir alle zusammen, nicht bloß ich, versucht haben, eigentlich die Wismut so darzustellen, wie sie damals noch funktioniert hat. Waren wir schon Wismut GmbH. Aber heute muss ich sagen, die Bergwerke, die man sich angucken sollte, und da kommen wir wieder eigentlich zum Ursprung zurück, das sind, sagen wir, Bergwerke des Altbergbaus. Der gehört auch dazu. Da gehört für mich Markus Röhlingstollen in Annaberg-Buchholz dazu.
Frohnau.
Und natürlich auch, sagen wir, was unsere Region auch stark geprägt hat, das Besucherbergwerk oder ja, das Bergbaumuseum in Elsnitz. Also dort, das habe ich glaube 93 oder 94 das erste Mal gesehen. Habe zwar gedacht, so ein Scheißdreck, über doch ein Besucherbergwerk. Aber
ist klasse, ne?
Aber das ist.
Jan Färber wird sich freuen, wenn er das jetzt hört.
Das ist absolut. Und wir waren vor, ich sag mal, 6 Jahren im Rahmen unserer Oberführerausbildung von der Hauptstelle in Leipzig mit allen Oberführern dort. Und ich muss sagen, das war eine Veranstaltung, die hat keiner vergessen. Und vor allen Dingen der Bergführer nicht, weil er gemerkt hat, dass er zum Schluss als Laie gar keine Ahnung vom Bergbau hatte. Da hat es zwar sehr schön gemacht, aber das war eine ganz lustige Befahrung geworden. Und er war uns sehr dankbar, dass wir den einen oder anderen Hinweis ihm geben konnten, um die Führung perspektivisch bitte anders zu gestalten. Ja, nicht zu vergessen natürlich auch das Besucherbergwerk am Weißen Hirsch bei der Bikesicherung in Schneeberg, wo sich, sag mal, die Sanierungsbergleute dort und so engagieren und auch der Nachwelt das zu zeigen, wie Bergbau eigentlich in unserer Region funktioniert hat. Und wenn man, die jetzigen Tätigkeiten, nicht in Bad Schlema, aber in Schneeberg sieht, um, sag mal, das Wetterkonzept so umzusetzen, dass Schneeberg eben vom Radon frei ist. Und dort sollte man auch mal an die Bergleute denken, die im Rahmen der Sanierung unter schwersten Bedingungen arbeiten. Ein neues Bergwerk aufzufahren heutzutage ist kein Problem, aber altes aufzumachen und das so zu verwahren oder für die Nachwelt zu erhalten, warum auch immer, ob das Markus Semmler für die Wasserabführung ist aus den Bergwerken in Schneeberg-Neustiegl, das ist schon eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Und dort waren wir auch froh, dass wir bei Wismut damals wieder ein paar Bergleute ausbilden konnten. und natürlich das auch gemeinsam mit den Bergsicherungen Schneeberg und Sachsen gemacht haben. Und das sind halt die Bergleute der Zukunft, die bauen zwar nichts mehr ab, zumindest hier bei uns, aber auf solche Leute müssen wir bauen, um auch der Nachwelt die Oberfläche so sicher wie möglich dann zu verwahren.
Hermann Meinl, in dieser Zahl von wunderbaren Besucherbergwerken, wie wichtig ist das Museum, dass das auch erhalten bleibt, dass Sie eben die andere Seite nochmal zeigen?
Das Hauptproblem ist wirklich im Schacht. Ich habe ja selber solche Touren mitgemacht. Ich habe also auch das große Glück gehabt, mit Bergsicherungsbetrieben in Schneeberg unterwegs sein zu dürfen.
Wie oft sind Sie eingefahren?
Also ich kann es nicht zählen. Also ich bin auch, ich engagiere mich auch in Neustädt noch in einem kleinen Bergbauverein. Ich bin doch ein bisschen korpulent. Ich muss das mal so vornehmen im Schreiben. Ich bilde dort eine Körperprobe. Wo ich dort durchkomme, kommen die Kollegen hinterher.
Okay, alles klar.
Und es ist schon für mich beeindruckend gewesen, unter der St. Wolfgangskirche zu stehen. Ne? Zum Beispiel solche Dinge. Und du bekommst dort schon eine Vorstellung, wie die Arbeit war. Aber das Problem ist auch, wenn wir uns mal in der Geschichte umschauen, in 100 Jahren liegt der Bohrhammer da. Da sind technologische Daten da, alles da. Aber wie ich sage, der Mann, der dahinter steht, das ist ja auch interessant, das ist Sozialgeschichte, die wir hier machen. Sehen Sie, die Grubenwehrleute, die Grubenwehrleute sind hoch geachtet, werden auch zum Teil als Helden verehrt. Aber die Familie, die dahinter steht, ne, die Frau, die Angst hat um ihren Mann, wenn die weiß, der muss zum Einsatz und solche Dinge. Oder wenn ich dran denke, als wir zum Jubiläum Gruben und Glück die Namen verlesen haben und dort hinterher ein Mann mit Tränen in den Augen zu mir kommt und sagt, Herr Meinl, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich habe nie gedacht, dass mein Vater noch so in Erinnerung gehalten wird. Dann sind das Dinge, die auch gemacht werden müssen. Wichtig ist eins, ich sage das immer hier bei der Führung, man sollte nicht bloß den Gruseleffekt, ich sage das ganz bewusst mal so abfällig, den Gruseleffekt haben, mal im Dunkeln und im Engen zu stehen, sondern sich wirklich vorzustellen, den Job 220 Tage lang im Jahr, jeden Tag 8 Stunden zu machen. Und dann, denke ich mal, entwickelt man wirklich eine Vorstellung über diese Arbeit. Und das kann ein Bergmann oftmals gar nicht so machen. Für den ist das seine Arbeit. Also das ist auch kein Vorwurf. Das wäre wahrscheinlich auch das Museum ein kleines bisschen anders geworden, wenn hier ein Hauer oder irgendein anderer Gewerke der Wismut diese Ausstellung gemacht hat. Weil wir versuchen also ja den ganzen Bereich abzudecken. Und Wismut ist ja nicht nur in Anführungsstrichen der Hauer, der vor Erz gestanden hat, sondern das ist ja ein Betrieb mit vielen, vielen Nebenbetrieben. Und da gehört die Aufbereitung dazu und viele andere Sachen, das Gesundheitswesen und alle solche Dinge. Und das kann man in so einem Bergwerk nicht komplett darstellen. Und wir sehen das eigentlich immer als vernünftige Ergänzung. Wir arbeiten auch gerne mit den Kollegen vom Besucherbergwerk zusammen, dass dort im Hinterher, dass wir auch Besuch, wir empfehlen auch Besuche, wenn wir, ich sage, also wenn Sie 15.2b oder wenn Sie sich für Wismut interessieren, gehen Sie nach Johann-Georgenstein des Glöckl oder nach Pöhler. Dort ist speziell Wismut-Bergbau. Wir verweisen auch auf die anderen Bergwerke, die hier sind. Also das versuchen wir schon zu tun. Aber ich denke mal, wir tun hier eine wichtige Nische besetzen, weil eben auch viele Dinge gezeigt werden, die du im Bergwerk nicht zeigen kannst, ganz einfach.
Ne? Jetzt haben wir einen schönen Bogen geschlagen. Sie sind gerade selber wieder aufs Grubenunglück bzw. auf den Bergmannstag zu sprechen gekommen. Er jährt sich in diesem Jahr zum 65. Mal. Es war ein Grubenbrand in Niederschlema. Was genau ist damals passiert?
Also da wird sicherlich der Michael Vorder genaueres noch dazu sagen können. Aber was ich vielleicht mal sagen will, ist, dieser Grubenbrand in Schlema, in Niederschlema, da ist es auch eine Zäsur gewesen. Also es gibt bei Wismut ein Sprichwort, Bäcker, Schneider und Friseure waren bei der Wismut Ingenieure. Ne, man muss sich ja mal vorstellen, das Unternehmen hat 1946 mit wenigen 100 Menschen begonnen und 1952 ist das Unternehmen auf über 220.000 Menschen angeschwollen.
Also jeder konnte Bergmann werden?
Ja, und musste auch. Das ist ein riesen Wachstum gewesen. Man hat händeringend Führungskräfte gesucht und dann ist hier ein Bergwerk entstanden in Dimensionen, wie man das in der üblichen Welt nicht unbedingt gekannt hat. So, und das ist ganz einfach auch der Preis gewesen, der dort zu zahlen war, weil eben keine Erfahrung vorgeherrscht haben. Und dann muss man dazu sagen, dass auch gerade in diesem Jahr die ersten wissenschaftlich ausgebildeten Bergingenieure im Realstudium 4-5 Jahre angefangen haben, bei Wismut ihre Tätigkeit zu machen. Also der damalige neue Schachtleiter, da war ja schon auf dem Schacht gewesen. Und das ist also tatsächlich auch so gewesen, das ist also auch hier ein Preis dafür gezahlt worden, weil eben auch viele Erfahrungen gefehlt haben. Und das war eigentlich der Punkt, wo auch Grubenwehr als berufliche Grubenwehr entstanden ist. Man hat eine berufliche Grubenwehr gehabt, aber lange nicht in dieser Dimension. Und man hat dann also auch angefangen, die Gruben werden, die freiwilligen Gruben werden aufzubauen, um dann überhaupt in der Lage zu sein, bei diesem enormen Personalbestand, bei diesen vielen Leuten, die unter Tage arbeiten, dann auch die Rettung und die Bergung zu realisieren. Ja, und das ist eine ganz wichtige Geschichte gewesen. Und deshalb ist es auch tatsächlich wichtig, dass wir dort unten immer wieder an diesen Ehrenhain stehen. Und ich sage das jetzt mal ein bisschen mit Anführungsstrichen, es geht nicht nur um die 33 Toten. Es geht darum, dass also im Laufe der Zeit in Wismut viele Bergleute infolge von Berufskrankheiten gestorben sind oder auch von Unglücksfällen. Ne, man sagt so salopp, Bergbau ist keine Puppenstube, alles schön. Ne? Aber es ist tatsächlich so, es ist schwerste körperliche Arbeit und gefährlich. So, dessen ist sich der Bergmann nicht jeden Tag bewusst. Wir geben jetzt für die Landeserstellung ein Schild, das hängt auch bei uns, das zweite Schild hängt bei uns in der Gaststätte unten, Klopfzeichen bei Verschüttung. Das hat der Bergmann bei der Einfahrt jeden Tag vor Augen gehabt. Dem ist aber nicht jeden Tag bewusst gewesen, dass er unter Lebensgefahr einfährt. Ich sag's mal so. Aber was ihm geholfen hat, ist die Sicherheit, wenn hier unten was passiert, die Kameraden von der Grubenwehr tun alles dran, um mich hier rauszuholen. Keiner bleibt dort unten. Alle werden hochgeholt. Und das ist, denke ich mal, eine ganz wichtige Aufgabe. Und das ist auch das, was wir wirklich sagen müssen. Es ist also auch eine Ehrung dieser Tätigkeit der Grubenwehr, dass man also auch das hat. Und das sollte man auch über die Zeiten tragen, weil ja dieser Bergbau und auch diese Grubenwehr, ja, das geht ja nur alles irgendwann mal dem Ende entgegen, wenn der aktive Bergbau zum Erliegen kommt, sind lange nicht mal die vielen Leute und so weiter. Und das ist ganz wichtig, dass man das mit weiterträgt.
Bevor wir jetzt gleich zu Michael Vater nochmal kommen und zum Grubenunglück, möchte ich Andreas Rössel fragen. In diesem halben Jahr, Sie hatten von einem halben Jahr gesprochen, wo Sie eingefahren sind, war Ihnen das bewusst, in welche Gefahr Sie sich tagtäglich, wie das Hermann Meinl gerade geschildert hat, begeben? Hat man das im Kopf? War das ein Thema zu Hause?
Also bewusst war mir das so nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei mein Vater mir damals, wo ich den das dann so ein bisschen gebeichtet habe, hat er zu mir gesagt, naja, du auch noch. Also dem war das nicht recht.
Er war nicht so begeistert.
Er war nicht begeistert. Aber er hat mich halt geprägt. Ne? Das war halt so. Und für mich war das eine ganz normale Geschichte, die Arbeitsaufnahme bei der Wismut, weil ich auch nicht anders gekannt habe. Und ich habe mir damals gedacht, ja, es fahren so viele in den Schacht ein, mache ich das auch und verdiene gutes Geld. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war
ging es auch um den Wismut-Schnaps?
Wie?
Ging es auch um den Wismut-Schnaps?
Nee, bei mir damals noch nicht. Ich war noch ein Junge. Um den Wismut-Schnaps ging es bei mir nicht. Vielleicht bei anderen, weiß ich nicht. Aber das war keine Motivation, deshalb da bei der Wismut anzufangen. Sondern mich hat es einfach interessiert. Und ich wollte auch sehen, und das spielt auch ein Stück weit da rein, was Mischa gesagt hat, wo ihr eure Frauen unter Tage geführt habt, wie, dass sie mal sehen, wie das ist. Ich war einfach auch neugierig. Ich wollte sehen, was dort ist.
Wenn ich da nicht reinkomme, dann muss ich halt Bergmann werden.
Ja, genau, so ungefähr war es. Genau.
Also das mit dem Schnaps war natürlich ein Spaß. Aber Michael, jetzt kommen wir tatsächlich nochmal, Michael Vater, zum Grubenbrand von Niederschlema vor 65 Jahren. Was wissen Sie noch darüber? Was hat man Ihnen damals erzählt?
Also ich hatte das Glück oder das Pech, schon vor 15 Jahren mal darüber reden zu dürfen oder zu müssen zum Bergmannstag.
Also vorher recherchiert natürlich.
Ja, es war nicht für mich, wie gesagt, ich bin ja noch nicht so alt. Ich musste mir das selber auch alles erarbeiten und anlesen und Zeitzeugen befragen. Und es war nicht einfach, noch Zeitzeugen zu finden. Und es gab Leute wie den Schilling Herbert hier von Schlema, der damals mit dabei war, oder unseren Freund Plochetka Helmut, der zwar im Nachgang in die Grubenwehr eingetreten ist, aber das waren so ein paar unmittelbare Zeitzeugen, die darüber reden konnten und auch die Beweggründe mir darlegen oder uns darlegen konnten, warum sie dann den Schritt in die Grubenwehr getan haben. Und wenn man sich überlegt, 33 Tote, das macht vor das Gewusel damals, da haben wir jetzt gesagt, nicht viel klingen, aber das waren 33 Schicksale, wo Familien dranhängen. Und Ausgangspunkt war ja ein Brand eines Lüfters auf dem Schacht 208. Es gab dort Bergleute, die versucht haben, zwar den Brand zu löschen, aber die Feuerlöscher, die unter da hingen, die waren leer.
Hat keiner kontrolliert? Oder
das, was war da wie gesagt, Grund? Ein ungenügendes Kontrollsystem. Die waren zwar da, warum die auch leer waren, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall konnte sich der Brand schnell ausbreiten. Die Leute waren alle ausgefahren, das muss man auch dazu sagen. Aber viele sind wieder eingefahren, um anderen, die noch an Stellen waren, die halt noch gefehlt haben, dann zu helfen. Und ich habe vor mittlerweile, ich sage immer aus dem Bauch, 10 Jahren, einen Grubenwehrmann kennengelernt, der dann bei uns mit tätig war. Den sei Opa hatte sich mit Unterdach hier eingemauert, Herzog Marcel. Und das ist schon für mich dann ergreifend, wenn man weiß, das Enkelkind, genauso wie es der Andreas gesagt hat, und bei mir war es ja ähnlich, trotz dessen, dass er ja die Gefahr gewusst hat, dann unter Dach irgendeine Tätigkeit auszuführen. Ja, im Nachgang, nach dem Grubenband hat man ja, oder ich habe immer so gesagt, es waren viele Herren damals, es wurden verschiedene Bereiche immer von den Russen auch dort geführt und es war nicht einheitlich gemacht. Und aufgrund dessen, dass ja viele wieder eingefahren sind und aufgrund dessen auch die 33 Toten dann entstanden sind, hat man erst danach, Hermann hat es schon angedeutet, versucht, ein einheitliches Grubenrettungswesen hier bei Wismut aufzubauen. Und das ist uns auch gelungen. Und neben der beruflichen Grubenwehr waren sehr, sehr viele in der freiwilligen Grubenwehr, war ich damals auch. Und damit war man auch stets in der Lage, sofort Untertage, es gab auch Grubenwehrstützpunkte, die dann später angelegt worden sind auf den Hauptförderstrecken oder Hauptfördersöhlen, wo man sofort halt vor einem Grubenbrand einsatzbereit war. Also die Zeit so gering wie möglich zu halten. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, war unsere Grubenwehr damals in der Lage, von der Auslösung eines Alarms über Dach im Delleberg innerhalb von 40 Minuten auf der tiefsten Sohle zu sein. Und das war die Minus 1755 als Abbausohle, die 1800 war in Erkundung. Und das ist schon eine Herausforderung, das zu organisieren. Und das hat man auch bis zum letzten Tag so gemacht. Das macht man heute noch. Wir haben noch ein Grubenrettungswesen bei Wismut. Und ich muss dort auch sagen, selbst, das hatte der Hermann vor uns angesprochen, mit dem Rückgang hier bei uns in der Region Aue-Bad-Schlema mit dem Bergbau, es wird ein Grubenrettungswesen immer geben müssen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass die Bergsicherung Sachsen dort in der Lage war, mit dem ehemaligen Leiter der Grubenwehr Wismut, mit dem Neltner Dietmar, dort eine Gruppe Grubenwehr bereitzustellen, obwohl die Notwendigkeit gar nicht besteht. Also die unterliegen nicht dem Bergrecht, die unterliegen dem Polizeirecht. Aber die Leute haben begriffen, wir müssen in der Lage sein, uns erstmal selber helfen zu können. Und natürlich unsere Hilfe auch, so steht es im Bundesberggesetz, den anderen teilhaben zu lassen. Und ich weiß nicht, wie viele Mitglieder in der Grubenwehr momentan sind, aber voriges Jahr waren wir noch 53 Mann, nur bei Wismut, plus 20 Mann von anderen Bergbauunternehmen hier in Sachsen, einschließlich der Grubenwehr. Und da kann man eigentlich stolz sein, wie bewusst die Bergleute sind und sagen, wir müssen helfen, uns selber.
Also das ist eine gute Zahl aus Ihrer Sicht.
Das ist eine sehr gute Zahl. Mhm. Und das neue Berggeschrei in Pöhla oben mit SME, wo ja auch dahinter Gedanke steht, dort mal eine Grubenwehr aufzubauen, muss ich sagen, das muss sein. Gefordert von dem Bergamt in Freiberg und natürlich auch von dem Unternehmen, die dort oben mal arbeiten wollen. Es ist nicht immer ganz einfach, weil Grubenwehr kostet einfach viel Geld. Und solange nicht passiert, sagt man, na, für was brauchen wir eine Grubenwehr oder für was brauchen wir eine Feuerwehr?
Es brennt zu besinnen. Wenn was passiert, ist es dann einfach
genau so ist es. Und dazu brauchen wir auch Leute, die eine ordentliche Ausbildung haben. Und das ist heutzutage nicht mal ganz einfach.
Ja. Jetzt müssen wir so ganz langsam zum Schluss kommen. In diesem Jahr, wie gesagt, fällt er aus, der Bergmannstag. Aber ich gehe davon aus, 2021 wird es ihn in gewohnter Form wieder geben. Hermann Meinl.
Ja, ich denke schon. Man muss natürlich sagen, es ist auch, wie wir vorhin zu der Geschichte gesprochen haben, es ist halt nicht mehr der Tag, wo die Wismut 60 Buslinien organisiert und wo dann also auf 2 Festbühnen Kultur geboten wird am Filzsech
und anders.
Das wäre ein Versuch möglich, aber ich denke mal, in kleinen, bescheidenen Rahmen. Wichtig für uns ist es natürlich, die Wismut GmbH fühlt sich dem Tag immer noch verpflichtet und man muss ja auch sagen, wenn man bloß mal eine Zahl hört, bei uns in unserem Dorf, im Ortsteil heute von Aue, hat man von 91 bis jetzt ungefähr 1,1 Milliarde Euro verbaut in der Sanierung.
Das ist 1,1 Milliarde.
Das ist ein Haufen Geld. Und es ist natürlich auch schön, wenn dort im Raum der Öffentlichkeitsarbeit der Wismut dann mal den Leuten gezeigt wird, was da alles so gemacht wird. Ja, also das, denke ich mal, ist ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Bergmannstages neben der Traditionspflege, dass die Bürger auch mal erfahren, na, was machen die denn überhaupt? Ne? Weil ja jeder weiß, sind Steuergeldempfänger und so weiter. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und über diesen Punkt hinaus ist es wichtig, auch dieses Image der Region aufzuwerten und den Leuten auch zu zeigen, dass ich bin Bergmann, wer es mir immer noch gelebt wird und dass es seine Auswirkungen auch auf die heutige Zeit hat. Und das, denke ich mal, werden wir sicherlich nicht mehr an diesen riesengroßen Rahmen machen. Aber ich denke mal, das wird immer so sein, dass das Totengedenken am Ehrenhain ein ganz wichtiger Bestandteil ist, dass die Besucherbergwerke geöffnet haben, dass die Lagerstättensammlung auf dem Schacht geöffnet ist und andere Dinge. Und da sind also noch viele andere Dinge möglich in der Zukunft, denke ich mal.
Dann darf ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank sagen. Ich stelle Ihnen gerne nochmal die Gesprächspartner vor. Hermann Meinl, haben Sie jetzt auch zum Schluss gehört, Leiter des Museums Uranbergbau. Michael Vater, Bergbautraditionsverein Wismut. Ja, seit 1959 ist er sozusagen mit Mama und Papa groß geworden bei der Wismut. Rainer Sieg, Bergmeister des Sächsischen Landesverbandes, im Bergbauverein Aue außerdem aktiv, interessiert sich und organisiert sich und engagiert sich für den Altbergbau ganz stark. Und Andreas Rössel, stellvertretender Leiter des Traditionsvereins Wismut und Leiter der Paradegruppe dieses Vereins. Ich sage vielen, vielen Dank, möchte auch vielen Dank sagen dem Tontechniker Carsten Wagner und natürlich nicht zu vergessen Pressesprecherin der großen Kreisstadt Aue Bad Schlema, Jana Hecker, die das Ganze vorbereitet hat und ja, so ein bisschen die Regie im Hintergrund führte. Vielen Dank, Glück auf! Glück auf.